Liebe Freunde, hier ist wieder Matusek. Und das hier sind die Kaiser Chiefs mit ihrem Hit Na 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 Na. Ja, ich habe die Gruppe ins Herz geschlossen damals, als ich 2005 aus London nach Hamburg zurückkehrte, um das Kulturressort am Spiegel zu übernehmen. Die gastierten nämlich die Kaiser Chiefs in dem kleinen Hamburger Club Logo in der Grindelallee. Die hat sich gerade erst gegründet, nachdem sie vorher anders hießen. Ja, und die Jungs machten mir und meiner Frau äußerst gute Laune. Ihr kennt das, man erinnert bestimmte Lebensstationen durchaus an Popsongs. Also hier kommt Na 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 Na. Ja, das Ding, das Vocalist Ricky Nelson aus Leeds, wie der Rest der Band, mit seiner Freundin hat, macht ihm keinen Spaß mehr. Sie hört ihm einfach nicht zu. She does not listen. Ja, ist zu viel mit ihrem eigenen Kram beschäftigt. She's not the kind of girl that I like. Wahrscheinlich interessiert sich auch nicht die Bohne für Fußball, wo sich doch derzeit alles um ihn dreht. Doch dazu erst im hinteren Teil. Ich will jetzt erstmal, wie versprochen, Hörerpost erledigen. W. Frommann, sehr geehrter Herr Matusek, vielen Dank für Ihre klaren Aussagen, sei es zu den Beatles, zum jetzigen Deutschland und zu Trump und dem Ganzen drumherum. Behalten Sie Ihren Verstand, Ihren Humor und Deutung der Verhältnisse. Siehst du wohl, es gibt doch eine Unterstützung, selbst für meine umstrittensten Positionen. Und eine davon ist sicher mein anhaltendes Parteigängertum für Donald Trump, diesen vulgären Angeber im Weißen Haus, der jetzt seinen Geburtstag feierte mit einem Martial-Arts-Käfig-Event vor dem Weißen Haus. Ich fand's prima. Absoluter White Trash. Er schritt dann den Teppich hinunter zur Arena, die er errichten ließ. Gleichzeitig auf den Moment genau überflog eine Kampfjäger-Schwadron in Formation über den Köpfen hinweg. In der Führungsmaschine saß wahrscheinlich Top Gun Tom Cruise. Ein rot-weiß-blaues Feuerwerk, na klar. Dazu hielt eine Falknerin den amerikanischen Eagle auf der Faust und ließ in die Flügel schlagen und grimmig über seinem gelben Schnabel gucken. Freunde, ihr müsst zugeben, das ist Entertainment auf höchstem Niveau. Ja, und gleichzeitig hat er diesen eher fadenscheinigen Deal angekündigt, der die Straße von Hormuz wieder schiffbar machen soll. Und offenbar vertraut er darauf, dass sich die andere Seite diese Absichtserklärung hält, eben die Straße wieder schiffbar zu machen. Und ansonsten wird er, dauernd irgendwelche harten Maßnahmen angekündigt, die aber nie gekommen sind. Wahrscheinlich denkt er, dass das Regime so kaputtgeschossen ist, dass nun das Volk selber die Sache in die Hand nimmt. Die Israelis unterstützen es. Gerade haben sie die Tore des berüchtigten Evin-Gefängnisses in Teheran aus den Angeln gebombt. Aufstände innen durch die politischen Gefangenen. Der Gefängnisdirektor soll erledigt worden sein. Das Regime wird sich ebenso wenig halten wie der Ostblock nach dem Mauerfall. Das war meine Prognose. Das Regime hat jede Legitimität verloren. Es gibt innere Machtkämpfe, die Revolutionsgarden gegen die Mullahs und beide zusammen gegen die Zivilregierung, die wiederum Polizei gegen die Fanatiker auf die Straße schickt. Ja, und gleichzeitig im Alltag geht das Benzin aus, die Autos stehen meilenweit vor den Tankstellen, es gibt Wassermangel, die Wirtschaft ist zusammengebrochen, das Regime kann seine Henker nicht mehr bezahlen und die Proxys wie Hezbollah. Freunde, Hunderttausende sind Maya Tusi zufolge auf die Straße im ganzen Land gegangen und fordern eine Rückkehr des Kronprinzen Pahlavi. Sven Hoppe schreibt, Sven Matusek, der Ausgang der Wahl in Ungarn lässt mich wie paralysiert zurück. Also er ist ein bisschen älter, der Brief. Ich bin tiefgreifend schockiert. Ein Land, das vermutlich den gebildetsten, klügsten Staatschef Europas besitzt, wählt diesen mit überwältigender Mehrheit ab. Obwohl die Ungarn das schlechte Beispiel Deutschland vor Augen haben, wählen sie dieses Modell als ihre Zukunft. Ja, lieber Sven Hoppe, es geht da um Geld und Kohle. Magyar ist im Kern konservativ, er stammt ja aus der Fidesz-Partei und hat erstmal durch seine von den EU verlangten Reformen 10 Milliarden aus dem Corona-Topf gekriegt, weitere aus dem Kohäsionsfonds, unter anderem für akademische Freiheit, 4 Millionen und 2 Milliarden für die Rule of Law-Auflagen, also die Rechtsstaatlichkeit. Tja, das verlangt ausgerechnet die EU. Aber die Grenzen bleiben auch unter ihm dicht. Er will sogar Löcher stopfen. Sicher ist er ein Halodri, er hat seine Frau erpresst und andere Sauereien gemacht. Und er macht jetzt Jagd auf die Orbán-Netzwerke. Das Personal im Staatsfernsehen ist bereits von Orbán-Sympathisanten gesäubert. Ja, so ist das in einem Machtwechsel. Weiter im Brief. Wie kann das sein? Ich stelle gerade meine eigenen Überzeugungen in Frage. Liege ich wirklich richtig mit meinen Einstellungen zu Migration, Energie, NGOs, ÖRR, Klima, Wokismus? Bin ich vielleicht der dumme Naive, von dem ich glaubte, es seien die anderen? Liegen vielleicht die 75% der Deutschen richtig, die nicht die AfD wählen? Liegen 2/3 der Ungarn richtig und ich bin gefangen in meiner Blase aus Kontrafunk, Tichys Einblick, Junge Freiheit? Nö, lieber, natürlich liegen sie richtig. Besonders mit dem Kontrafunk, der ja nun die einzige tägliche Nachrichtenalternative zur Schadstoffaufnahme durch Long Tagesschau und Long Heute ist, halten sie sich da auf alle Fälle fern. Die Ansteckungsgefahr ist beträchtlich, wenn sie diesen Lügenäther inhalieren. Weiter im Brief. Oder ist es so, wie Andreas Thiel in seiner Ausführung zur Politeia nachlegte, dass sich die freiheitliche Demokratie am Ende immer selbst aus sich heraus zugrunde richtet? Ging es in Ungarn so gut? Eine ähnliche Denkfigur hat ja auch Tocqueville in seinem Buch Democracy in America geäußert, wo er meinte, dass die Demokratie nicht das Allheilmittel ist. Und er erlebt, wie eben Leute, die viel Geld haben, sich im demokratischen Prozess dann auch durchsetzen. Also sind auch da Fallen und Schlaglöcher eingebaut. Aber immerhin hat er darauf hingewiesen, bei dem Brief. Selbst wenn die Schuld bei Uschi läge und sie sich einen Gegenkandidaten gezielt herausgesucht hat, der aufgrund seiner verletzten Eitelkeiten zu einem brennenden Wahlkämpfer gemacht werden konnte, in dem Falle, gegebenenfalls mit einem geheimen EU-Wahlhelferteam im Hintergrund, das ihm einen Plan ausarbeitet und Reden schreibt. Diese Beeinflussung von außen könnte theoretisch durch jeden staatlichen Akteur erfolgen. Bedeutet dies, dass die Demokratie an sich doch kein so erstrebenswertes Modell ist? Naja, ich würde sagen, dort, wo sie funktioniert, ist sie doch immerhin noch die beste Staatsform, die sich anbietet, wie Churchill sagte. Er sagte so, die Demokratie funktioniert zwar nicht, aber sie ist immer noch die beste Staatsform, die wir uns vorstellen können. Aber was die Zweifel an Demokratie angeht, ist eine interessante Überlegung. Tatsächlich gab es jetzt eine Studie, einen Democracy Perception Index, der von 2024, nachdem 85% der Weltbevölkerung Demokratie ganz prima finden, aber über die Hälfte dieselbe in ihren Ländern vermissen. Ausdrücklich auch in westlichen Demokratien. Und auch hier sind die Deutschen in ihrem Zweifel führend, aber sie murmeln ihren Ärger eher sozusagen für sich in der Küche, als auf die Straße zu gehen. Weiter im Brief. Ich befürchte, dass es noch mehr Kontrafunkierern geht wie mir. Sehen Sie noch irgendwo einen Silberstreif? Da auch Trump sich und die Republikaner aktuell demontiert, bin ich mit meinem Hoffnungslatein am Ende. Es grüßt Sie, Sven Hoppe aus Ostrach. Ja, lieber, was den Iran-Krieg angeht, bin ich mir bei Trump jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr sicher. Wir tatsächlich Frieden mit den Ganoven, den kriegt er nicht. Für verhängnisvoll halte ich die Aufhebung der amerikanischen Sperrung für iranische Ölexporte, denn das ist im Moment die einzige Methode, das Regime zu schwächen. Einfach die Mittel streichen. Nein, die Iraner werden weitermachen, werden auch die Proxys wieder aufrüsten, während die noch existierenden Anhänger des Regimes ihre Zivilregierung, die sich den USA gegenüber kompromissbereit zeigte, an den Galgen wünschen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Kaiser Chiefs und ihrer Vorhersage I predict a riot. Der ist doch total passt, oder?
La 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 la.
Colette und Lutz melden sich. Lieber Matussek, wie jeden Samstagvormittag sitzen Sie auch dieses Wochenende wieder mit an unserem Frühstückstisch und unterhalten uns. Prima, schön bei Ihnen zu sein. Wir, also meine Partnerin und ich, lieben Ihre Sendung. Und das wollte ich eigentlich schon lange mal loswerden. Jeder mag etwas anderes empfinden, wenn er Ihren Erzählungen lauscht. Ich begebe mich dann immer auf eine Reise in die Vergangenheit. Jawohl, kommen Sie mit mir in die Vergangenheit. Ich bin zwar in der DDR aufgewachsen, aber vieles von dem, was Sie von damals erzählen, kenne ich auch aus meiner Jugend. Die DDR war ganz sicher nicht okay. Aber ich hatte mich ganz gut eingerichtet und schon zeitig mit den Vorbereitungen einer Ausreise in den Westen beschäftigt. Ja, und dann kam die Wende dazwischen. Diesmal war die Sendung aber etwas ganz Besonderes. Kein Monolog, kein Interview, nicht monothematisch, sondern ein ganz normales Gespräch zwischen zwei Freunden, was sie einfach mal so mitgeschnitten haben. Und man merkt, dass es die beide nicht im geringsten gestört hat, dass da noch jemand mit am Tisch sitzt. Ihre Unterhaltung ist so natürlich, offen und witzig, dass ich nicht nur einmal zurückgespult habe, um mir den Absatz noch einmal anzuhören. Ich habe gelacht, oft und herzlich. Danke für diese unterhaltsame, warme, lustige und informative Stunde. Ein kleiner Schatz im großen Schatz des Kontrafunks sozusagen. Machen Sie bitte weiter. Liebe Grüße, Colette und Lutz. Ja, ihr zwei, danke dafür. Prima, wenn so ein Gespräch klappt. Ich bin übrigens dabei, meinen YouTube-Kanal zu reaktivieren. Unter matthias-matussek.de. Da habe ich jetzt ein Videogespräch aufgenommen, hochgeladen mit Thomas Berthold. Der Kontrafunk macht ja keine Bewegtbilder, sondern Radio, was natürlich eine eigene intensive Magie hat. Egal, in einem weiteren Gespräch unterhalte ich mich mit meinem fast Namensvetter Daniel Matissek über Verschwörungstheorien, die ins Kraut schießen, wenn der Boden der Wirklichkeit schwankt und die Wahrheit in Wahrheiten zersplittert. Bei uns ist das durchaus grotesk, denn die Regierung und ihre Megafone in der Presse erzählen oft Dinge, die der wahrnehmbaren Wirklichkeit total widersprechen. Und das erzeugt Stress. Die größte und widerwärtigste Verschwörungstheorie ist natürlich der Antisemitismus und die Meinung, dass die Juden hinter allen möglichen Sauereien steckten und einen Genozid im Gazastreifen veranstaltet hätten. Das wird dann durchaus laut auf die Straße getragen. Selbst nach dem Horroranschlag vom 7. Oktober gab es keine Erbarmen mit den jüdischen Opfern. Im Gegenteil, die Hamas-Jünger mit den blauen Haaren und dem Palituch, ja, und Queers for Palestine und so weiter, ließen erst recht die Sau raus, unterragt mit den finsteren Bärten. Aber Hochkonjunktur haben auch solche Sachen, wie die Behauptung, die Mondlandung sei im Studio nachgestellt worden, dass sie gar nicht auf dem Mond waren, sondern in einem Hollywood-Studio. Die lassen sich dann auch nicht durch Tatsachen beirren. Zum Beispiel, dass die Apollo-Mission 382 Kilo Mondgestein zurückgebracht hat, welche von Fachleuten aus aller Welt, auch solchen aus der Sowjetunion, geprüft wurden. Oder dadurch, dass rund 400.000 Menschen an Planung und Durchführung beteiligt waren, eher unwahrscheinlich, dass sie alle bei einem so riesigen Komplott Licht gehalten hätten. Oder? Und dann wird behauptet, die Schwerelosigkeit sei in einem Riesenaquarium simuliert worden, alles ausgelöst durch einen Anfangsverdacht, eben weil angeblich der Schatten der Fahne falsch fiel. Ja, und aus diesem kleinen Aspekt, diesem Detail, Wahrheit oder Nicht-Wahrheit, wird dann auf das große Ganze als Riesenschwindel geschlossen. Und das ist eben die Methode der Verschwörungstheoretiker, ein kleines Karo rauszunehmen und daraus die Totalität zu erklären. Oder anders, ganz beliebt, 9-11, Horrorangriff auf die beiden Türme der Wall Street und der Kollaps des dritten Sturms, Stunden später, der den Verschwörungsgläubigen unerklärlich schien, weshalb sie die Theorie einer gezielten Sprengung aufbrachten. Und, daraus folgend, dass der Anschlag in Toto von US-Regierung und dem CIA gefingert wurden, weil man denen ja nun wirklich alles zutraut. Wiederum, ich hatte den Betreffenden gefragt, warum die sowas hätten tun sollen. Ein Staatsverbrechen, in dem über 3000 Menschen umgebracht werden, zwar die eigenen Leute, Antwort, um die nachfolgenden Invasionen nach Afghanistan und den Irak zu rechtfertigen. Aber warum sollten die Amis denn plötzlich nach Afghanistan und Irak wollen? Antwort, na wegen Öl. Also dafür ein Verbrechen zu inszenieren, das vor aller Augen stattfindet, inklusive eines bärtigen Osama bin Laden, der sich in seinem Höhlenquartier wie Bolle freute, der seine Killer-Märtyrer dem Satan in seinem amerikanischen Heimatland dieses Schmach zugefügt wurde. War auch Osama bin Laden auf der Payroll? Weiter mit den Briefen. Stefan Sabel schreibt, lieber Matthias, in deiner letzten Sendung hast du mich mit einer schönen Erinnerung aus deiner und meiner Jugend konfrontiert. Auch ich habe die Musiksendung mit Hans Ferres im Hessischen Rundfunk regelmäßig jede Woche gehört. Da ich etwas jünger bin als du, kenne ich seine Sendung nicht als Schlagerparade, sondern als internationale Hitparade, wie sie ab 1970 hieß. Am Ende der Sendung sagte Hans Ferres immer, und wenn Sie Freizeit haben, hüpfen Sie. So ein Satz wird man sein Leben lang nicht vergessen. Jawohl, mein Lieber. Später hörte ich noch den amerikanischen Soldatensender AFN, wo sie den ganzen Tag tolle Musik von Rock bis Soul spielten und man ganz nebenbei seine Englischkenntnisse optimieren konnte. Ja, dem AFN habe ich maßgeblich meine Abiturnote in Englisch zu verdanken. Und du hast bestimmt damals auch AFN gehört und wirst dich vielleicht an den DJ Casey Kasem erinnern, mit seinem Spruch »Keep your feet on the ground and keep reaching for the stars« oder an DJ Wolfman Jack, der später im Film mit American Graffiti sich selbst spielte. Vielen Dank für deinen nostalgischen Impuls, an Hörer und Leser Stefan Sabel, ja, lieber. Erstmal dir und deiner Jacqueline nachträglich alles Gute zum Geburtstag und zum Hochzeitstag. Die beiden sind wirklich sehr aktiv im Kontrafunk-Hörerbund zugange. Wir werden uns ja in Würzburg auf dem Kontrafunk-Jubiläum sehen, ihr beiden. Klar kenne ich den legendären Wolfman Jack aus American Graffiti, großartiger Erstling von George Lucas mit Richard Dreyfuss. Natürlich auch das Schlachthaus Casey Kasem auf AFN, den ich allerdings auf der alten Radiotruhe auf Mittelwelle nur unzureichend erwischte, besonders den Countdown Samstagabends. Hans Ferres machte sich bisweilen natürlich auch über deutsche Hitparaden lustig, besonders über die Flippers. Weine nicht, kleine Eber, wenn ich heute auch von dir gehe. Ja, Freunde, natürlich habe ich die größte Zielgruppe, die es überhaupt geben kann. Wir haben mittlerweile 19,1 Millionen Rentenbezieher. Der aktuelle Wert ist noch nicht das Maximum. Prognosen sehen bis 2035 und 2040 ca. 25-27% der Bevölkerung ab 67 und einen Altersquotienten von 43-50+. Bis 2070 könnte er auf 50-60 steigen, um Gottes Willen. Eine Horrorvorstellung. Eine Nation, die total überaltert, zombie-mäßig auf den Straßen umherschlurft. Leute, sorry, das war jetzt mein eigenes Drehbuch für einen Albtraum. Aber wir haben alle die gleichen Erfahrungen und die gleichen Musiken im Ohr. Ist ein bisschen so, wie es Paul Simon auf dem legendären, sehr melancholischen Bookends-Album von 1968 beschwor. Und damals war er 26. Hören wir da mal rein.
Sat on their park bench like bookends. A newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men, lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us years from today sharing a park bench quietly? How terribly strange to be 70. Old friends, memory brushes the same.
Tja, und nun sind wir tatsächlich alle alt geworden. Wie konnte das nur passieren? Paul Simon wird im Oktober 85 und erfüllt immer noch Arenen. Auf seiner Quiet Celebration Tour, ein neues Album ist in Vorbereitung. Das Album Seven Psalms, also sieben Psalmen, gewann 2023 einen Grammy, wo er über Themen wie Glaube, Alter, Vergebung, Tod, Humor, ja und die Suche nach Sinn sang. Ein Akustikalbum, sehr poetisch, meditativ und persönlich. Viele Hörer beschreiben es als spirituelle Reise. Erinnert mich in der Schlichtheit an die großen American Recordings des späten Johnny Cash. Paul Simon träumte in der Nacht vom 15. Januar 2019, dass er ein Stück namens Seven Psalms schreiben sollte. Er stand damals eigentlich kurz vor dem Ruhestand, hat aber sofort mit der Arbeit begonnen, vor allem in den frühen Morgenstunden. Ein ergreifendes Mosaik, ein Bilanzplatte, ein Ringen um den Glauben, ja, und um die wunderschönen Rätsel unserer Existenz hier auf Erden. Hier eine Probe.
I've been thinking about the great migration. Noon and night they leave the flock. And I imagine their destination. Meadow grass, jagged rock. The Lord is my engineer. The Lord is the earth I ride on. The Lord is the face in the atmosphere. The path I slip and I slide on.
Mademoiselle Bieger schreibt, mon cher Monsieur Matussek, in ihrer letzten Matussek-Sendung vom 12.06.26 hatten sie von ihrem neuen Auto, einem Peugeot 803, geschwärmt. Ja, und schon bei Matussek Reinhardt hatten sie von diesem Peugeot 803 erzählt. Es wird sich jetzt hart treffen. Es gibt kein Peugeot 803, sondern nur ein Peugeot 308. Sie müssen sich schon merken, was sie da haben. Sonst wird es, sollte jemand ihr Auto klauen, kompliziert. Da jetzt die WM beginnt, Männer in dieser Zeit nicht mehr ansprechbar und in einem Ausnahmezustand sind, und auf sie trifft das ja wohl besonders zu, werden sie erst nach Ende der WM wieder einen Hörerbrief von mir bekommen. Oh, wie schade. Aber ihre Sendung höre ich natürlich trotzdem weiter. Der Freitagabend, 20 Uhr, ist immer für sie reserviert. Ach, wie schön. Merci bien, Mademoiselle Bieger. Andreas Thomas schreibt, hallo, die Matussek. Ich hätte eine kleine, aber vielleicht sehr nützliche Wording-Idee zur Vermeidung des Wortes rechts. Weil Linksframing und so. Nicht links würde denen einen Strich durch die Rechnung machen, wie sie vielleicht nicht aufgehen lassen. Bitte weiterleiten in die Redaktionen. Viele Grüße, Andreas Thomas, Berlin. Lieber sehr brauchbarer Vorschlag, wobei ich ihn persönlich zu defensiv finde. Wo es links gibt, muss es auch rechts geben. Die Rechte hat eine große intellektuelle Tradition. Auch bei uns, mit Denkern wie Max Scheler oder Arnold Gehlen oder Oswald Spengler und auf der Insel eben Gilbert K. Chesterton oder jüngeren Datums jetzt Douglas Murray. Nur mit beiden Flügeln fliegt der Vogel der Freiheit, also mit dem linken und dem rechten Flügel. Chris Bente schreibt, lieber Tussek, nach einer längeren Zeit melde ich mich wieder zurück mit einem musikalischen Anliegen. Klammer, ich bin der, dessen Vater Organist war und der sich als Kind heimlich in die Kirche schlich, wenn Papa Orgel übte, ihr stiller Freund sozusagen. Ich erinnere mich, ganz wunderbar. Ich habe mich mittlerweile der englischsprachigen Pop-Rock-Jazz-Musik wieder ein wenig angenähert, was teils auch ihrer unermüdlichen Programmatik zu verdanken ist, wie auch immer. Ich habe mich vor einiger Zeit in die öffentliche Bibliothek von Dresden begeben, um mal über Amy Winehouse zu recherchieren und ihre CDs auszuleihen. Ihre Lieder berühren mich in diesen Tagen und Zeiten besonders. Und da lag es nahe, mehr über ihr kurzes Leben zu erfahren. Lieber, ich finde das irgendwie rührend und ganz toll, dass Sie in eine öffentliche Bibliothek gegangen sind und sich ausgeliehen haben, statt einfach ins Netz zu gehen. Ganz wunderbar. Ihr Darbietungsspektrum war vielfältig. Sie ist wahrhaftig eine Ausnahmeerscheinung. Also er spricht jetzt über Amy Winehouse, ne? Und es würde sich lohnen, etwas über sie zu erzählen. Dazu bietet sich die sehr intime Biografie an, die ihr Vater über sie verfasst hat. Dazu muss man wissen, dass Amy ihren Vater liebte und verehrte. Den Taxifahrer und Self-Made-Jazzer, der auch öffentlich auftrat. Ja, machen Sie bitte weiter so, lieber Matussek, Ihr stiller Freund Chris Bente. Nun, lieber Chris, danke für die Blumen. Aber was den Vater angeht, der Einfluss von Ihrem Vater, der, wie gesagt, auch selber Jazzmusiker war, war dann doch durchaus zwiespältig, soweit ich das in Erinnerung habe. Er hat Amy zum Weitermachen gedrängt, auch als sie schon schwer krank war. Also gerade die letzte Tour von 2011. Er hat ihre Sucht teilweise verharmlost. Zitat, she doesn't need rehab. und sei mehr an ihrem Erfolg und Geld interessiert gewesen als an ihrer Gesundheit, hieß es damals. Nach ihrem Tod wurde er für seine eigene Medienpräsenz, Interviews, eigene Shows etc. kritisiert und dafür, dass er Amys Ruhm für seine Karriere nutzte. Was allerdings nichts an Amys unfassbar eindringlicher Stimme änderte und an ihren berührenden Songs. Lieber, wir müssen diese unbedingt mal in einer Memorial-Sendung würdigen. Danke für den Anstoß. Besonders die auf dem Back to Black-Album, ihrem allerletzten. Hier der Song daraus, Rehab.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
So, jetzt noch ein paar YouTube-Hörer zu meiner Deutschlandreise. Freut mich, dass sie offenbar gut angekommen ist. Pilaski Klaus, wieder wunderbare Sendung, besonders liebevolle Beschreibung des Besuchs beim Bruder, ja. Nofretete, 7575, liken, hypen, kommentieren und dann entspannt den Beitrag genießen. Liebe, ach wunderbar, danke Nofretete. Sie tun offenbar alles, um ein altes Schlachtross für mich wieder auf die Bühne zu schieben. Danke dafür. 2 in Hamburg. 2006 besuchte ich mit meinem Kriegsschiff die Kieler Woche. Die Spiele liefen live in einer großen Halle auf dem Festivalgelände. Die ausländischen Besucher waren fasziniert, bis erschrocken über die Gastfreundlichkeit der Deutschen. Wer als ausländischer Besucher zu lange an einem Platz stand, wurde von deutschen Fans ungefragt umarmt und mit zum nächsten Spiel genommen. Es war das Gegenteil von Nationalismus. Lieber, so habe ich das auch empfunden. Es war ein blühender Ausbruch des Patriotismus, des freundlichen deutschen Gesichts. Und das wurde uns in der Folgezeit von diesen schrecklichen Ideologen genommen und geraubt. Die sagten, Applaus für Deutschland sei revisionistisch und gefährlich, alles großer Kappes. Michael Frank, 2305, schreibt: Scheiß auf die Mannschaft. Wer unsere Fahne nicht repräsentiert und sich schamhaft wegduckt, steht nicht zu Deutschland. Sie haben es geschafft, durch ihr Verhalten diese WM in die Bedeutungslosigkeit zu schießen. Weiß ich nicht, was er damit meint, der Michael Frank oder wen. Martin Ackermann. Was für ein erfülltes Leben, dessen Summe zu hören, im Danken für dessen erinnernde Gedanken. Gabriel Weigmann, WM ist eine gute Zeit für die Regierung, unpopuläre Gesetze durchzupeitschen, von denen kaum jemand etwas mitbekommt, weil alle abgelenkt sind. Na, liebe unpopuläre und ja auch durchaus undemokratische Regeln, wie etwa diese bodenlosen Schikanen gegen die größte deutsche Oppositionspartei, werden auch in sogenannten guten oder nicht abgelenkten Zeiten verabschiedet von dieser fetten Nomenklatura in Berlin, die sich den Staat zur Beute gemacht hat. Freddy Grunberg. Mensch, Matussek, da haben Sie eine fulminante Reise hinter sich mit tollen Treffen, Begegnungen einiger großartiger Menschen. Um das Treffen und Wiedersehen mit Arthur Abramowitsch und vor allem Henry Broder beneide ich Sie ein bisschen, freue mich aber, dass mit letztem Genannten wohl alle Meinungsunterschiede bereinigt wurden, denn ihr seid wirklich alte Buddies. Und damit meine ich nicht das Alter. Ja, eben, ne? Aber auch das Alter. Roland Leithold, ich bin Deutscher und darf keinen Fußball mit deutscher Flagge schauen. Also hat sie das erledigt. Danke, Oma Klöckner. Ja, die wird offenbar zur Oma gegen rechts. Sie hatte da also ihr Flaggenverbot da am Reichstag passgerecht serviert. In diesem Fürchel Ausbruch an Dummheit und Spielverderberei. Ich werde einfach aus ihr nicht klug. Hab mal eine Diskussionsveranstaltung bei ihren Kreuznacher Gesprächen bestritten. Das war, als ich mein Deutschlandbuch vorstellte und den fröhlichen Patriotismus verkündete. Sie war absolut reizend und belieferte mich später mit einer Kiste Wein von ihrem Weingut, der durchaus ordentlich war. Pfeife 8068, Helmut Tussek. Haben Sie... Haben Sie den Schellatlas noch? Ich suche schon ewig einen. Ich wäre begeistert, einen zu besitzen. Gruß. Mensch, hätte ich das gewusst, dass das Ding mal zum Sammlerstück werden würde. Sie, Optimist, ich habe mich so lange im Ausland herumgetrieben, dass ich ihn wohl irgendwann ausgemustert habe. Man wirft Gepäck ab in einer langen Lebensreise. Ja, und ist auch gut so. Arndt Marx, 84. Da kommen Erinnerungen hoch mit Hans Werres. 1968 bekam ich mit 11 Jahren mein erstes Transistorradio und hörte damals zum ersten Mal die Frankfurter Schlagerbörse. Wunderbar. Ich wusste es. Ich bin nicht allein mit meinen Erinnerungen. Mark S. Red. Damals ging auch der Witz herum, dass wir im Rheinland keine Angst vor den Russen zu haben bräuchten, weil die im Autobahnkreuz Kaiserberg stecken bleiben würden. Deine Musikauswahl gefällt mir übrigens wie immer ausgezeichnet. Na bitte. Nochmal Martin Ackermann. Das Spiel ist seit der erlaubten Tänzelei des Elfmeterschützens ohnehin schlechthin am Arsch. Ja, also das ist tatsächlich die beste Methode zu verwandeln. Hat sich bewährt. Ne? Man trippelt und dann guckt man, in welche Richtung der Torwart sich bewegt und schießt in die andere Ecke. Harry Kane macht alle seine Elfer so. Jetzt nochmal zu meiner Erinnerung an die 50-Pfennig-Stücke mit der Prägung der Trimmerfrau auf der Rückseite, die einen Eichensetzling pflanzte, als Symbol für den deutschen Wiederaufbau nach der Weltkriegskatastrophe, der ganz ohne ausländische Facharbeiter vonstatten ging und wahrscheinlich deshalb ganz gut klappte. Auch wenn unser Unglückskanzler Fritz Merz meinte, heute sei das Regierungsgeschäft viel schwieriger als damals. Aber wer nimmt den noch ernst? Dazu Martin K7M. Meine Oma hatte Glück, Zittau wurde nicht zerstört. Aber mein Opa ist nicht aus dem Krieg wiedergekommen. Er ist im April 1945 an Ruhr gestorben. So konnte ich ihn nie kennenlernen. Martis Wies, 6020. Die Trimmerfrauen waren noch nie ein Thema in Deutschland. Wird Zeit, dass es eins wird. Ich weiß das. Ich bin 1950 geboren. Meine Mutter war eine Trimmerfrau. Man sollte ihnen einen Tag im Jahr einrichten. Dafür den Tag der Zahnspange streichen. Machen Sie weiter so mit Ihrer Sendung. Die ist fantastisch. Vielen, vielen Dank, lieber Martin Wies. Ihres Grabs. Ich würde ja schauen, wenn ihr zwei die Spiele kommentiert. Herr Lüttger, vorsichtig mit Voraussagen von wegen diese oder der fallen raus. Tja, liebe Iris Grabs, das wäre uns beherzigen im Schlussteil unserer Sendung, in der ich mich mit Lüttger weiter im WM-Fieber unterhalte. Hier kommt KM nochmal. Die Walz von der Pfalz hat erst mit 18 Fußball gespielt. Vorher war er Zehnkämpfer. Ja, genau, lieber. Und das hat man ihm angesehen. Er war der Bremsklotz für jeden gegnerischen Angriff. Er hat aber auch wahnsinnigen Druck nach vorne entwickelt, soweit ich mich erinnern kann. From Hell 007. Peugeot Cabrio 803? Eher 308. Naja, du bist Journalist und Schriftsteller. Lieber From Hell 007. Ich habe nochmal in den Papieren nachgeguckt. Tatsächlich, da stand 308. Mademoiselle Bieger hatte mich ja in ihrem Brief auch darauf aufmerksam gemacht. Ich dachte wohl, weil ich mal vor 40 Jahren einen 304er gefahren bin, dass der Peugeot, wie ist mittlerweile erwachsen geworden, eine Generation älter geworden und so weiter, also bei 8 irgendwas gelandet sein musste oder so ähnlich. Also, From Hell 007. Ich schäme mich jetzt. Prima hingekriegt. Stocker 5720. Welche deutsche Mannschaft? Spielt noch Deutsche mit? Oh ja. Auch wenn sie dunkelhäutig sind. Eine absolute deutsche Mannschaft. Und ganz wunderbar, was hier ist Felix Netscher mit seinem dunkelhäutigen Mannschaftskollegen veranstaltet hat. Die haben nämlich einen kleinen Gebetskreis gebildet. Ich hatte das gar nicht mehr mitgekriegt. Aber es hat riesen Wellen geschlagen. Also, wenn Christen gemeinsam beten, da waren auch Spieler von Curaçao dabei, ist das sofort ein Skandal, aber Islamisten oder Muslims bei öffentlichen Gebeten darf niemand stören. Im Gegenteil, ihnen wird dann noch Applaus gespendet von unseren Kirchenfürsten und Landesherren. Karchen Main, das Tollste ist, dass wir in einer Realität leben und die Chefideologen, die ihren Blödsinn von sich geben, werden einfach mal irgendwann von dieser Realität eingeholt werden. Das war in der DDR mit Honecker und Co. genauso. Und alle werden es erkennen. Ja, lieber, und genau das ist auch meine Hoffnung. Irgendwann wird sich der gesunde Menschenverstand durchsetzen. Irgendwann wird die Schere zwischen Propaganda und erlebter Wirklichkeit einfach zu groß. Und dann brennt es. Und das wird auch im Iran natürlich der Fall sein. Die werden sich erheben und die werden auch ihren Mauermoment bekommen. Stefan Grun, 527. The harder they come, the harder we go. The Clash, The Guns of Brixton. Gut, danke für die Erinnerung. Wir hatten ja auch über Punk gesprochen, wunderbar. Mark as Red. Martin Ackermann nochmal, 28, 21, 2014, also unser WM-Gewinn, war der moralische Tiefpunkt des deutschen Geistes im Spiel. Ja? Mit einem Gegner, der gar nicht mehr mitspielte, wegen der Blödheit der Deutschen, mit noch mehr Toren bei ihrem Respekt zu gewinnen. Ja, kann ich nichts mit anfangen, lieber. Also in der WM geht es ja nicht um moralische Meisterschaft, sondern, wie es ein bedeutender Fußballdoktor und Trainer einmal sagte, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Also die Fragen zum Fußball werden wir jetzt gleich ermitteln in meinem Gespräch mit Ludger K. Zunächst aber noch Bree Sharp, die ich damals zeitgleich mit den Kaiser Chiefs vor 20 Jahren für mich entdeckte. Hier ein Song. Den Austragungsort der WM, nämlich Amerika. Ja, liebe Freunde, hier wieder unsere WM-Runde und wieder mit dem wunderbaren Ludger K. Hallo Ludger.
Hallo Matthias, ich freue mich, dass wir uns schon wieder hören.
Ja, und wir müssen ja noch was aufarbeiten, denn wir haben beide die Szene verpasst nach dem Curaçao-Spiel. Das hat ja die Nation praktisch entzündet, als sich die Spieler zum Gebet am Mittelkreis trafen. Das ist uns völlig entgangen, aber die Reaktionen waren ja erstaunlich. Ne? Also plötzlich kommen da Leute, von denen man es nicht vermutet hätte, positionieren sich als Superchristen, unter anderem Poschardt, der mich damals in der Welt verwarnt hatte, eine Abmahnung, weil ich einen spanischen Kardinal zitiert hatte, der die christliche Sicht auf Homosexualität zum Besten gab. Jetzt ist er ganz vorneweg mit seinem Bekenntnis zum Christentum. Finde ich herrlich.
Also es ist ein Riesenthema und wir beide haben es ja nicht vergessen in dem Sinne, sondern es hatte sich in den letzten Tagen dann erstmal aufgebaut, denn am Anfang wurde das ja auch mehr oder minder unkommentiert gelassen. Es gab ein Interview mit Metscher und dann plötzlich merkten diese entsprechenden Kollegen auf der anderen Seite, dass sie doch ein Befremden spürten beim christlichen Glauben. Also wir haben ja doch etliche Spieler, die auf die Knie fallen und zu einem anderen beten, dem Jesus sein Kollegen. Und da ist überhaupt gar kein Problem. Also auch das Gewand von Rüdiger damals mit dem entsprechenden Finger, das wird vielleicht mal so ein bisschen kritisch bemängelt mit, naja, hätte er vielleicht ein bisschen achtsamer sein sollen. Aber beten als Christ, das geht gar nicht und mit gegnerischen Spielern schon mal überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein Video gesehen im Netz, wo ein bibellesender, betender Mann verwiesen wird von der Polizei, weil er sagt, das geht nicht im öffentlichen Raum. Andererseits erleben wir natürlich öffentliche Gebetsveranstaltungen zum Ramadan und so weiter, die von der Politik gehätschelt werden. Ja. Also da ist eine Schieflage, ne?
Ja, aber wir müssen einem Mann wie Metscher auch mal danken, dass der so offensiv sich nach vorne wagt. Denn ich weiß nicht, ob du in den letzten Monaten mitbekommen hast, dass das ja durchaus eine Reizfigur war. Denn du wirst nicht glauben, was der sich Unverschämtes geleistet hat. Halte dich fest, Matthias. Er hat Charlie Kirk kondoliert. Er hat sinngemäß geschrieben, offensichtlich hast du es auch mitbekommen, sende Kraft und christliche Grüße an die Verbliebenen. Und das hat dann einen anderen Sportjournalisten, Philipp Köster von 11 Freunde, dazu veranlasst, doch sehr kritisch zu bemerken, wie lange will Borussia Dortmund sich sowas noch gefallen lassen, und warf ihm generell auch Rassismus vor.
Ja, also Philipp Köster ist wirklich ein Kapitel für sich. Der hat die 11 Freunde, großartiges Magazin, wirklich Absolut. Auf Taz gedreht und auf Vogue gedreht. Also, die waren früher so witzig und jetzt ist es schwer erträglich teilweise. Aber lass uns jetzt zum Geschehen kommen. Wir stehen beide noch unter dem Eindruck des Sieges von England, nehme ich an, du auch. Und dem wunderbaren Harry Kane, der eben ein echter Mannschaftskapitän ist, der vorne gelaufen ist und hinten verteidigt hat, ein Tor verhindert hat, überall war mit seiner Spielintelligenz. Wie hast du ihn erlebt?
Ich habe ihn so erlebt, wie wir ihn aus der Bundesliga kennen. Ein Mann, der Verantwortung übernimmt, der vorangeht, der sympathisch ist und der eben nicht diesen choreografierten PlayStation-Jubel hat, nach dem Motto, wie kann ich mich am Bildschirm bestens vermarkten, sondern ein dezenter Erkennungsjubel. Und so ist auch sein Charakter. Ich habe schon überlegt, ob man nicht irgendwie eine deutsche Oma auftreiben kann. Da müsste doch irgendwas zu machen sein. Und Annullierung aller bisherigen Länderspiele. Also an Harry Kane habe ich wirklich Spaß. Wobei ich sagen muss, lieber Matthias, ganz ehrlich, dieses beamtenhafte Auslegen der Torwartbewegung, also der Wiederholung des Elfmeters, das hat mich dann doch verwundert. Ich wusste nicht, dass es diese Millimetereinscheidung nicht nur beim Abseits gibt, sondern auch beim Bewegen des Tormannes. Der Kroate hat den Ball super gehalten. Wahrscheinlich hat der Schiedsrichter gesagt, Kane verschießt, da kann was nicht stimmen. Also Videobeweis. Ne?
Nein, ich war überrascht, dass er beim zweiten Mal einen ganz anderen Stil gewählt hatte, ihn einfach reingedroschen hat und zwar ins gleiche Eck. Also der Mann hat Nerven wie Drahtseile, ja.
Ja, der hat wirklich ein Zeichen gesetzt und für mich war das das faktische Eröffnungsspiel. Also alles andere war so Vorprogramm, das gehörte für mich noch quasi zur Eröffnung, eine ausgedehnte Eröffnungsfeier. Und dieses Spiel war Weltmeisterschaft. Das hätte auch ein Finale sein können, direkt zu Beginn. England ist ja sowieso in einer ja nicht so leichten Gruppe. Dementsprechend haben sie ein Zeichen gesetzt. Ich freue mich für England, ich freue mich für Tuchel und bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
Also mich erinnert der Kane so ein bisschen physiognomisch mit diesem Geheimratsecken und diesen leicht ausgemergelten Gesichtszügen tatsächlich an die Kriegsheimkehrer-Elf der Deutschen 54. Der wäre neben Horst Eckel nicht aufgefallen und hat auch die deutschen Tugenden, wenn du so willst. Er hat geschuftet, er hat vorne geschuftet, brilliert und hinten geschuftet. Ja, ich bin immer noch ganz hin und weg.
Ja, also wer solche Kommentare bringt wie du, der hat quasi schon die Auszeichnung Sportjournalist des Jahres sicher. Du vergleichst Harry Kane mit den ausgemergelten deutschen Rückkehrer. Ich habe ja auch dein Interview mit Thomas Berthold auf YouTube gesehen und habe geschmunzelt über deine Frage, war das erste Tor wichtig? Und da habe ich gedacht, wer sowas fragt, der hat Ahnung. Wer sowas ernsthaft wissen will, der ist voll im Bilde. Nein, also Begeisterung teile ich für England. Und eine Sache möchte ich mit dir teilen. Ich möchte das mit Alter. Ich halte das für unglaublich wichtig. Pass auf, ich würde es nicht anführen, wenn es nicht wichtig wäre. Es gab ein Spiel Österreich-Jordanien und der Kontrafunk ist ja für alle drei Länder zuständig. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und der Reporter von Magenta TV, das ich inzwischen abonniert habe, weil ich ARD und ZDF echt nicht mehr aushalte. Und der Reporter von Magenta TV, der hat fast geheult beim Tor für Jordanien. Ne? Der hat sich angehört, ehrlich, ich übertreibe nicht, der hat sich angehört wie Zimmermann 54. Tor, jetzt geht es 12 Millionen jordanische Herzen. So, und weißt du was, das ist jetzt meine These, der deutschen Hass vieler Deutscher, der erstreckt sich jetzt auch auf Österreich. Also das kann noch gefährlich werden. Also hörst dir an, wenn du es irgendwie möglich machen kannst. Es ist wirklich unterhaltsam, kommen die unfreiwillig.
Aber ist dir aufgefallen, dass die Engländer tatsächlich die Hymne gesungen haben? God Save the Queen.
Ja.
Während des Spiels, ne? Vor Begeisterung. Also haben wir das Kapitel abgeschlossen.
Aber das sind auch die einzigen. Also das ist eine englische Spezialität.
Ja. Es wird ja tatsächlich ein Turnier der Superstars, ne? Wenn wir uns die Torschützenliste angucken, also Harry Kane und dann Havertz, dann Mbappé, Messi auf alle Fälle, wunderbares Spiel hat er geliefert,
Argentinien oder? Wird Weltmeister, ich glaube, das habe ich dir auch vorher schon im Zweiergespräch gesagt, aber jetzt sage ich es auch online sozusagen. Argentinien wird Weltmeister, wird den Titel verteidigen, Messi ist noch lange nicht am Ende, im Gegensatz zu Ronaldo. Und ich darf voranschicken, dass ich wirklich ein Ronaldo-Fan bin. Ich sag dir auch warum. Das ist einer der wenigen Spieler, die komplett sind. Der kann links, rechts und mit dem Kopf Tore machen. Das kann Messi nicht. Ich muss aber fast das Plusquamperfekt nehmen. Also er hatte es mal gekonnt gehabt. Also es tut einem weh. Und ich warte darauf, dass bei irgendeinem Spiel von Portugal, wenn Ronaldo den Ball hat und aufs Tor zuläuft, während des Laufes die Trinkpause kommt, weil es einfach zu lange dauert. Ne? Das kann nicht so weitergehen. Ich finde, er hat das Denkmal, was er sich selber gebaut hat, verdient. Und jetzt bin ich gespannt, wie weit es für Portugal geht. Die werden weiterkommen, das steht fest. Zur Not per Losverfahren über irgendwelche Fairplay-Codes. Aber ich glaube, Messi zeigt, ich kann es noch. Ronaldo zeigt, ich spiele in Saudi-Arabien.
Ja, und der Kontrast zu Harry Kane ist natürlich schlagend, ne? Also Ronaldo hätte es nicht für nötig, ja, eben dann auch hinten in der Verteidigung mal auszuhelfen. Ganz anders als Harry Kane, der überall war.
Ja, also Ronaldo hat ja auch sogar Spitze gespielt. Also er hat seine Rolle als zentrale Spitze so ernst genommen, dass er gesagt hat, ich stelle mich auch ins Abseits. Also er war sich nicht zu schade, permanent im Abseits zu stehen. Achte mal drauf. Ich bin ein Ronaldo-Fan immer noch und umso mehr wünsche ich mir, dass er in Würde seine Karriere beendet und von mir aus auch im ZDF als Experte portugiesische Antworten gibt, dann kann ich das wenigstens nicht verstehen im Gegensatz zu dem, was die anderen Experten sagen.
Also immer noch besser als Sandro Wagner, oder?
Ja, oder Christian Streich. Also ich meine, wenn ich Politfernsehen gucken will, dann schaue ich mir das Morgenmagazin an. Also wir haben so viele Themen. Du hast nach den Stars gefragt. Ich sage, ja, wir haben die Stars. Es wird sich irgendein Star noch entwickeln, den wir noch nicht auf einer Rechnung haben. Mhm. Und darauf bin ich gespannt in den nächsten Wochen dieses Turniers. Auch deutsche Spieler haben das Zeug dazu. Ich glaube, Havertz gehört zu denjenigen, die das können. Wir dürfen gespannt sein. Vielleicht wird auch Norwegen Tabellenerster und nicht Frankreich. Und dann hätten wir dieses ominöse Achtelfinale nicht. Also seit dem England-Spiel, mit dem haben wir ja begonnen, bin ich jetzt richtig auch drin und denke, das ist Fußball, den ich mir gerne gönne. Mit dem deutschen Kriegsheimkehrer Harry Kane.
Was sagst du zur Schlappenleistung der Spanier? Es war ein Totalausfall, oder?
Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass überhaupt ein Unentschieden im Bereich des Möglichen ist. Ich habe ja auch beim letzten Mal, erinnerst du dich, die Prognose gewagt, Deutschland wird nicht 8-0 gewinnen. Jetzt haben sie 7-1 gewonnen. Also ich lag vollkommen richtig mit meiner Prognose.
Und, du Angeber.
Ja, ja. Nein, also ich habe dann doch erwartet, dass vielleicht das Ergebnis knapper ist. Genauso wie ich bei Spanien-Kapverde dachte, das gewinnen die zur Not mit einem Elfmeter oder einer Standardsituation. Sie haben es nicht gekonnt. Ganz einfach deswegen, weil die Ländermannschaften zu verteidigen in der Lage sind. Und das habe ich auch bei der Demokratischen Republik Kongo sehr, sehr genossen. Die können verteidigen. Wir haben das schon in der Quali geguckt. Mein Freund Serge Menga ist ja in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Deswegen fühle ich einen freundschaftlichen Bezug. Habe damals die Quali verfolgt. Im Alter von 8 Jahren hat er dann rübergemacht nach Europa und war dann in Holland ein paar Jahre. Dachte, nee, das ist mir zu wenig Deutsch und ist dann nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Ja, es ist so, dass die alle verteidigen können. Und nur so hast du die Möglichkeit, was zu erreichen. Das hat der Rest der Welt besser gemacht als Curaçao, die einfach zu offensiv waren. Und ich bin gespannt, wie viele noch stolpern werden. Und dass Spanien auch weiterkommt, darüber brauchen wir nicht zu reden. Vielleicht, Matthias, ist das ein Charakteristikum dieses Turniers, dass man auch ein bisschen Belastungssteuerung macht, wohl wissend, wir kommen eh weiter. Zur Not als Gruppendritter mit 3 Punkten und einem positiven Torverhältnis. Wir kommen irgendwie weiter. Und das führt dann dazu, dass es plötzlich ein Unentschieden gibt zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo oder Kapverde gegen Spanien.
Ja, Angstgegner.
Ab sofort Angstgegner. Also wir sind drin. Ich merke, du bist drin im Turnier, ich bin drin im Turnier. Donald Trump ist drin im Turnier, hat jetzt auch ein Trikot bekommen von Friedrich Merz, was er auf jeden Fall anziehen wird.
Ja.
Also wie unsagbar peinlich ist eigentlich unser Politpersonal, furchtbar.
Das Peinlichste ist ja jetzt nun dieser gespreizte Frauenarsch da im Bundespräsidialamt, den uns unser Bundessepp Steinmeier da als deutsches Aushängeschild in seinen Garten gesteckt hat.
Ja.
Diese aufwendig für 800 Millionen renovierte Schloss Bellevue. Es ist alles ekelhaft.
Man muss sich jetzt in diesen Tagen in den Fußball flüchten.
Ja.
Und das machen wir.
Und ist das nicht herrlich, dass es da klare Ergebnisse gibt? Nicht immer klare Ergebnisse, aber dass es in der Sportart ist, wo es eben Gewinner und Verlierer gibt und wir die Form weiter beobachten. Ja, jetzt haben wir das Spiel gegen die Elfenbeinküste vor der Brust.
Ja.
Die hat schon einen Sieg hinter sich und
einen sehr, sehr knappen Sieg. Die Chancen sind hoch. Ich will auch dieses Spiel gegen Frankreich nicht so ernst nehmen, als sie gewonnen haben. vor Wochen ja erst. Ich glaube, das war das letzte Testspiel. Deutschland wird gewinnen, aber auch hier eine super, super Ludger-Prognose. Es wird knapper werden als gegen Curaçao. Und heißt, wenn sie 6-1 gewinnen, habe ich auch wieder recht.
Haben wir irgendwelche Geldwetten laufen, von denen ich nichts weiß? Ist egal, das klären wir dann später.
Das klären wir nachher privat, das muss jetzt die Weltöffentlichkeit nicht wissen, Matthias.
Aber die Stadien sind voll, voll und voller. Also das mit den Ticketpreisen kann ich sogar hinhauen. Deutsche Fans, die haben ihre Tickets für 150 Euro gekriegt, also weit weg von irgendwelchen Tausendern, die im Gespräch waren. Also in den Stadien wird das angenommen. Ich habe allerdings gehört, dass die leeren Plätze dann aufgefüllt werden mit Gratistickets sozusagen.
Das wollte ich sagen. Es ist nicht eine Form von Ausverkauftsein, wie wir es aus Deutschland kennen, dass bis zuletzt der entsprechende Eintrittspreis entledigt werden muss, sondern es ist eine dynamische Preisentwicklung. Manche kennen das von Eventim, wenn sie Helene Fischer-Tickets buchen. Also wenn es richtig Nachfrage gibt, steigt der Preis. Also die Amerikaner ticken da halt ein Stück weit anders und am Ende werden die Dinger verballert. Ich muss auch ein bisschen korrigierend eingreifen, dass ich schon sehr überrascht war, um einen neutralen Begriff zu nehmen, dass in Toronto oder Toronto, wie es dort glaube ich heißt, das Eröffnungsspiel des Gastgebers Kanada in einem kleinen Stadion, ich meine sogar das kleinste der WM mit 45.000 Zuschauern, nicht ausverkauft war. Also der Gastgeber spielt bei der Weltmeisterschaft und mit Alanis Morissette als Sängerin und es ist nicht ausverkauft. Ich dachte, okay, vielleicht hätte man denen irgendwie noch einen Eishockeyschläger in die Hand drücken müssen, damit mehr Zuschauer kommen. Und ansonsten, es bleiben Sitze frei. Aber die Stadien, Matthias, das ist für mich ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Deswegen halte ich mich umso mehr zurück. Die Stadien sind zu groß. Es sind Footballstadien. Man hätte es meines Erachtens so machen sollen, die kleineren Stadien auch mit aufnehmen. 25.000 zum Beispiel in Miami, super neues Stadion von David Beckham unter anderem auf den Weg gebracht. Und das wäre besser gewesen. Die Stadien sind zu groß und deswegen werden sie verballert, ja, mit Freitickets oder eben die Sponsoren laden ein. Wir können das nicht ganz überblicken. Ich glaube auf gar keinen Fall, um auf deinen Einwand zu sprechen zu kommen, dass diese horrenden Eintrittspreise entrichtet werden. Das ist keine Fake News, aber es ist ein oberflächlich News. Dementsprechend, lass uns das beobachten. Also ich habe keine Tickets gewollt und auch keine bekommen.
Lieber, das war jetzt ein wichtiges Wrap-up, sowohl der letzten Runde wie jetzt der bevorstehenden Spiele. Also du tippst auf einen knappen Sieg gegen die Elfenbeinküste. Ich bin noch im Schwung des 7-1 und sage, es wird nicht knapp. Mhm. Es wird einen deutschen Sieg mit 2 Toren Unterschied geben. Da hänge ich mich jetzt raus. Ich wünsche dir und uns allen noch eine schöne, weitere, fröhliche WM ohne die verkrampften Trump-Proteste, die immer mal wieder sich da einschleichen in die Kommentierungen. Ja, wir konzentrieren uns auf Fußball. Die schönste Nebensache der Welt, die jetzt die Hauptsache ist. Lieber Ludger, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke.
Ja, Freunde, also das war mal wieder Matusek. Wieder mit dem WM-Special mit Ludger K. Wir sehen uns ja alle wahrscheinlich jetzt morgen zum 4. Geburtstag des Kontrafunk. Ich werde da sein, Ludger K. wird da sein. Also ich hoffe, dass mein Auto hält. Ja, ich wünsche uns allen ein wunderbares Wochenende, euer Matusek.